Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute lernen Sie eine Künstlerin kennen, die für und mit Menschen öffentliche Räume gestaltet. Gerade lädt Margit Zenki ein, in Leverkusen einem Rokoko-Garten neues Leben einzuhauchen. Bei ihrer Arbeit kann sie selbst auf ein bewegtes Leben zurückblicken, aus dem Schöpfen. Margit Zenki hat als Regisseurin Filme gedreht, als Erzieherin einen antiautoritären Kinderladen gegründet und in jungen Jahren eine Bank überfallen. Über dieses Leben wollen wir reden. Guten Morgen, Margit Zenki.
Morgen.
Jetzt habe ich einige Stationen nur mal kurz aufblitzen lassen. Wir werden darüber heute Vormittag ausführlich reden. Aber wenn Sie das selbst so hören, diesen kurzen Raffer, kommt Ihnen das manchmal selbst außergewöhnlich vor? Denn eigentlich wollten Sie ja als junge Frau Sportlehrerin werden.
Das hat sich einfach so entwickelt, deswegen kommt mir das nicht außergewöhnlich vor.
Da gab es nie so einen Moment, wo Sie mal zurückgetreten sind und gedacht haben, wo bin ich jetzt eigentlich gerade oder diese Situation, damit hätte ich so nicht gerechnet.
Doch, also manchmal, also die Planbude in Hamburg, ne, das ist jetzt zu lang, das zu erzählen, das ist ein Riesenprojekt, das auch immer noch weiterläuft. Da stehe ich manchmal so da und denke, oh Gott, was haben wir da, ne? Können wir das? Das finde ich ja immer nicht alleine, sondern immer mit dem Team. In dem Fall, den Sie gerade erwähnt haben, mit Mons Broich, also in Leverkusen, ist immer mit Christoph Schäfer zusammen. Und manchmal denke ich, ist das nicht zu groß oder so. Und dann geht es aber immer weiter und gelingt ja auch eigentlich.
Planbude hat natürlich auch damit zu tun, statt neu zu denken. Ja, genau. Eins ihrer großen Themen, über die wir heute sprechen wollen, Margit Zenki. Und wir werden heute ihren Lebensweg so ein bisschen nachvollziehen hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie lässt sich mit den Ideen von möglichst vielen etwas verändern? Damit beschäftigt sich Margit Zenki. Gerade arbeitet sie daran, mit Menschen aus Leverkusen den äußeren Park des Museums Mons Broich neu zu gestalten. Was ist das für ein Ort?
Also einmal ist das ein sehr schönes Museum. Das war das erste, das nach dem Krieg wieder eröffnet werden durfte, so mit monochromer Kunst erstmal. Und jetzt hat es, ich glaube, seit 2 Jahren halt einen neuen Chef, einen Museumsleiter, Jörg Vandenberg. Und der will mehr in die Stadt rein und die Leute aus der Stadt mehr ansprechen und das mehr verbinden. Und der äußere Schlosspark, also es gibt den inneren direkt um das Schloss rum, um das Museum und den äußeren, der ist sehr verwildert und ist eigentlich gar kein Schlosspark mehr, ist auch ganz schön, aber wird so zuwachsen, wenn es so weitergeht, dass man den kaum mehr betreten kann. So, ne? Und Jörg Vandenberg hat sich halt vorgestellt jetzt, dass das wieder zusammenkommt, sowohl inhaltlich als auch so ganz direkt, ne? Ästhetisch so. Ne?
Und im Prinzip ist jetzt jeder eingeladen, da mitzumachen.
Ja. Wir haben da ein Labür gegründet, Parklabür. Also das ist der schönste Raum im Schloss, der direkt in den Park rausgeht. Und das ist der Arbeitsraum praktisch. Da kann jeder ohne Geld rein, kostet keinen Eintritt. Und da haben wir verschiedene Tools, die eben die entsprechenden Fragen stellen, die da beantwortet werden müssen. Was muss der Park können? Ich mache das zusammen mit Christoph Schäfer, auch Künstler. Ne?
Es gibt zum Beispiel eine auf Schildkröten ruhende Inspirationscouch.
Genau.
Was ist das für eine Couch?
Das ganz wichtig ist halt, also Leute kommen rein, haben schon eine Vorstellung, sie wollen mehr Bänke oder irgend sowas, eher Banales, obwohl Bänke wirklich wichtig sind. Aber dann weiß man ja noch lange nicht, wie die aussehen sollen, wo sie stehen sollen, was sie können müssen. Soll man drauf liegen können oder eher nicht und sowas. Und um überhaupt auf Ideen zu kommen, muss man ja erstmal sich auf was einlassen, auf den Raum und sich klar machen, oh, ich bin jetzt im Rokoko-Schloss, aha, das ist der Schlossgarten. Und dazu braucht man so eine Inspirationscouch. Und die Schildkrötenfüße kommen einfach daher, dass es eben eine Zeit gab, wo man dann bei Festen in solchen Schlössern, in solchen Gärten Schildkröten rumlaufen ließ, die Lichter trugen, ne, die Kerzen. Das ist das eine. Und es ging immer um Verlangsamung. Ne? Also man hat auch Schildkröten spazieren geführt. Mhm. Also so die Langsamkeit gefeiert damit. So, darauf bezieht sich das.
Wir haben gesagt, im Prinzip ist jeder eingeladen, da mitzumachen. Mhm. Aber wie motivieren Sie die Leute und vor allen Dingen, wie sorgen Sie dafür, dass das wirklich möglichst divers ist? Also, dass da nicht nur die Leute jetzt mitmachen, die sich sowieso für Museen interessieren.
Ja, also erstens mal machen wir was wir aus St. Pauli, wo ich ja lebe, einfach gewohnt sind. Das haben so viele Leute immer noch kein Internet oder nicht Facebook oder so. In so Stadtteilen, die noch nicht durchgentrifiziert sind. Mhm. Nicht? Und davon gehe ich dann auch bei Leverkusen aus. Was da drumherum ist, das sind auch so plattenbauartige Stadtteile zum Beispiel. Und wir machen das ganz banal. Wir schreiben schöne Flyer in mehreren Sprachen. Und hängen die wirklich an jede Haustür, dass die Leute wirklich denken, ah, ich bin gemeint, ich werde eingeladen. Und bei bestimmten Stadtteilen klappt es dann so, dass sie einem fast überrennen am nächsten Tag, ne, wenn man sagt, wir sind dann da, bitte kommt. Und bei anderen weniger, ne, weil die halt wirklich Schwellenangst haben und da noch nie reingegangen sind in ein Museum. Und die wissen das dann aber immerhin. Und die gehen ja im Park spazieren oder führen da ihre Hunde aus oder ihre Kinder rennen da rum. Und dann wissen sie wenigstens, was da drin stattfindet. Und das ist ja schon mal was anderes dann, als einfach so darum zu laufen. Und irgendwann kommen sie dann auch rein. Und außerdem haben wir eine Arpe. Das ist so ein italienisches Dreirad sozusagen, ne? Mit so einem Aufbau hinten drauf und sehr schön gestaltet. Und mit der fahren wir auch raus, ne?
Und
also zu Märkten,
ja.
Zu Märkten und sowas.
Ich glaube,
ne?
Diese Gefährten kennt man manchmal bei also Kaffeeverkaufsstände,
genau,
die auch ganz
genau,
gerne benutzt.
Ja,
ne?
Ja. Also die sind einfach so eine Show, dass jeder gleich guckt und da hat auch keiner natürlich Schwellenangst. Und da kann man dann entweder informieren oder auch seine Tools auspacken, ne? Und sagen, hier, beteiligt euch.
Und sind schon viele Ideen auch zusammengekommen?
Ach, schon über 700, obwohl wir da ja nicht so oft sind. Wir sind, ne, wir leben in Hamburg und sind zurzeit jedes zweite Wochenende sozusagen ab Donnerstag da. Ne?
Was ist eine besonders außergewöhnliche Idee, die Ihnen vielleicht gerade einfällt?
Das sage ich noch nicht,
okay.
Weil dann hakt sich da immer jemand drauf fest. Ne? Also wir werden das zwar so für uns so ein bisschen aus, dass wir wissen, da müssen wir nachjustieren, da müssen wir nochmal andere Fragestellungen zur Diskussion stellen, aber man darf das nicht machen, so eine Idee, dann haken sich da Journalisten und alle drauf fest und dann gibt's nichts anderes mehr.
Wie wird denn dann entschieden? Also der Prozess ist ja erstmal sehr demokratisch, jeder kann sich irgendwie beteiligen, aber irgendwann muss ja dann doch entschieden werden.
Also wir werten das aus und das spielt natürlich auch, da geht es nicht 1 zu 10, ne? Wie viele Leute, also es geht schon drum, viele Leute wünschen sich was, klar. Aber da achten wir schon drauf, dass besondere Ideen und einmalige Ideen nicht unter den Tisch fallen. Ne? Und wie wir das in Mosbrüchter dann machen, das werden wir noch sehen, aber zum Beispiel, also Park Fiction, ne, in Hamburg.
Müssen wir mal kurz erklären, genau, das ist das Projekt, was Sie auch seit 30 Jahren fast begleiten in Hamburg. Das ist eben auch ein öffentlicher Raum in St. Pauli. Da sollte irgendwann mal Wohn- und Büroräume gebaut werden. Und da haben Sie gesagt, nee, das sollten wir irgendwie lieber der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, diese Fläche.
Genau. Und das war halt in einer Zeit, wo es noch keine, noch wenig Beteiligung gab. Also so gut wie nicht eigentlich. Und da ging es dann immer, da haben wir immer Versammlungen gemacht. Ne? Also da ist es anders als in Mosbrüch. Da war ja nichts. Ne? Während in Mosbrüch ist der Park ja schon da. Und da müssen wir noch gucken, ob da Versammlungen funktionieren. Ne? Und da haben wir immer so Zwischenstufen oder Cluster vorgestellt. Also Wünsche mit Wasser zum Beispiel oder Wünsche zum Entspannen, zum Chillen. Obwohl das Wort Chillen gab es damals noch nicht. Und da ging es dann auch drum, welche Leidenschaft steckt hinter was. Ne? Also werden die Wünsche dann wirklich verfolgt? Klemmt sich jemand dahinter und macht einen genauen Entwurf? Ne? Also wie soll so eine Bank, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, dann genau aussehen? Ne? Und wenn das nicht da ist, dann ja, also Vorrang haben Leidenschaften immer.
Dieses Park-Fiction-Projekt, um da nochmal kurz drauf einzugehen, das ist ja deshalb schon interessant, weil in diesem Fall sind Sie ja eingeladen, diesen Park zu gestalten. Ja. Damals sollte eben was ganz anderes entstehen und Behörden und Politiker und Politikerinnen hatten ganz andere Ideen. Wie haben Sie es da geschafft, sich da durchzusetzen und zu sagen, wir als Gemeinschaft, die dort lebt, wir möchten unsere Pläne realisieren?
Also es gab eine Bürgerinitiative regelrecht und dem ist halt die Kämpfe und da muss man wirklich Kämpfe sagen in dem Fall, ich sage das nicht so leicht, um die Hafenstraße, ne, die Hausbesetzungen. Es waren ja, weiß nicht, 12 Häuser, 8 Häuser, die da besetzt waren vorher und da ging es also hart her. Also Leute, die etwas älter sind, erinnern sich da noch. Ne? Also da hatten die Leute, die in Häusern wohnen, dann NATO-Draht auf dem Dach, weil die Polizei immer morgens um 6 auf den Dächern gelandet ist und dann die Häuser verwüstet hat. Also es war richtig hart. Ich wohne direkt gegenüber, habe schon in der Zeit auch gegenüber gewohnt. Deswegen kann ich das, weiß ich, dass das stimmt und genau so war. Und so mit NATO, also da haben die BesetzerInnen und die Nachbarn ja gewonnen. Also die Häuser stehen noch, sie sind jetzt eine Genossenschaft. Alles sehr schön und aber damals konnte man ja so mit NATO-Draht auf den Dächern, so kann man ja nicht leben. Ne? Also musste es da wirklich so einen Umbruch geben. Ne? Und zu dieser Bürgerinitiative, die halt gesagt hat, wir wollen einen Park, einmal um diese Bebauung zu verhindern, da sollte Grune und Jahr hin, Schibo, sowas. Ne? Und dann wäre da gar kein Hafenblick mehr für die AnwohnerInnen gewesen. Und dann kamen aber Künstlerinnen dazu und die MusikerInnen vom Golden Pudel Club und die Schule war sowieso dabei und die Gemeinwesenarbeit, die Kirche, also alle Gruppierungen, die es da gab, waren vertreten. Und da hat man sich dann eben überlegt, um einen Bruch in diese Logik der Militanz, der reinen Militanz, ne? Also wo viele nicht mitmachen können, ne?
Also
die aber nötig war,
quasi für Veränderung
ja,
zu sorgen.
Ja, also das war ist jetzt keine Kritik daran, anders die Häuser würden nicht mehr stehen, wenn es nicht so gewesen wäre. Also mit Barrikaden und so, die ja immer ein Symbol vor allem sind, ne? Aber so kann es ja nicht ewig weitergehen, so kann man nicht leben, ne? Und deswegen haben wir uns dann überlegt, wir starten einen parallelen Planungsprozess. Also wir legen uns nicht direkt an, so hey, das wollen wir und nun machen mal, sondern wir gucken erstmal, wie soll das genau aussehen, was soll das genau werden, ein Park, und haben dann eine Wunschproduktion eben gestartet, ohne dafür erstmal Geld zu haben, ohne die Stadt zu fragen. Und als wir dann wussten, was wir, also ich meine jetzt die ganze Nachbarschaft und wer es noch so dranhing, wollen, dann haben wir gesagt, so, das wollen wir. Und das wurde dann Schritt für Schritt gesetzt sozusagen und dann so gebaut von der Stadt, ne, wie es entworfen worden war von den Leuten.
Gerade haben wir erfahren, wie Margit Zenki mit möglichst vielen öffentlichen Räumen neu gestaltet. Dabei kann sie ganz unterschiedliche Erfahrungen aus einem sehr bewegten Leben einbringen. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen eintauchen. Geboren wurde sie 1941. 42. Oh, Entschuldigung, da habe ich sie ein Jahr älter gemacht.
Dem Netz darf man nicht immer glauben.
Okay, also Jahrgang 42, das haben wir jetzt gleich nochmal klargestellt. Aber Ihren Vater, den haben Sie nie kennengelernt. Der ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Wie ist Ihnen das als Kind erklärt worden?
Oh, das gab sehr viele Kinder, die keinen Vater hatten. Also das war, man kann schon sagen, normal. Und der Punkt ist eher in diesem Fall, mein Vater kam aus Ungarn und war dort bei den Pfeilkreuzlern. Sagt Ihnen das was?
Nicht wirklich.
Also üble Faschisten, ne, die nachher wirklich sehr schlimme Sachen gemacht haben. Da war mein Vater zum Glück schon weg. Ich will den jetzt aber gar nicht entschuldigen. Das wusste ich natürlich alles nicht, aber der ist vor meiner Geburt gefallen. Ne? Weil das war die Reiter-SS, also die haben die aus anderen Ländern, die Faschisten, die da gekommen sind, um für Deutschland zu kämpfen.
Auch bisher als Kanonenfutter.
Als Kanonenfutter vorne weggeschickt. Und deswegen war der halt, also unter anderem deswegen tot. Mir war dann überhaupt nicht klar, dass das ein Faschist gewesen war. Und weil meine Mutter hat natürlich so Privates erzählt, wo der halt ein sehr netter Mensch gewesen sein muss. Gibt es ja auch bei den Faschisten, die Hunde mögen und Kinder und sowas.
Berühmte Beispiele.
Das kam eben erst ganz spät dann raus. Ne? Also das war schon relativ normal, ne? Dass man keinen Vater hatte damals.
Sie sind dann zur Klosterschule gegangen.
Ja, oh Gott.
Da stören Sie gleich auf. Also ja. Keine gute Erfahrung.
Nein, nein. Also so, meine Mutter war selber in einem katholischen Internat. Und bis man das dann wieder abschüttelt, was da einem so aufgehalst wird, ne, diese Schuld-Reue-Vorstellungen und all das, das dauert eine ganze Weile. Mhm. Und das war wirklich nicht schön, so in Details nicht, ne, wie man da gegängelt wurde, wie einem dauernd was unterstellt wurde. Ne.
Auch so psychische Gewalterfahrung?
Finde ich schon. Ja. Also so, ich war da, weiß nicht, 11, bin auf dem Herrenfahrrad halt rumgefahren, weil ich kein eigenes hatte, hat mir halt ein Nachbar so geliehen. Und dann kam gleich, wurde einem gleich sexuell Kontakte mit Männern unterstellt. Ne? Nur weil man
auf dem Fahrrad ausgeliehen,
also echt so, oder? Mit tiefem Blick, hat er dich auch berührt und so, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, was die meinen. Ne? Also solche Sachen, die belasten ungeheuer und machen was mit einem. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne?
Kam dann daher auch die Idee, selbst Lehrerin werden zu wollen, weil Sie gesagt haben, ja, ich kann das irgendwie vielleicht besser oder ich möchte es anders machen?
Nee, da, ich wollte nicht Lehrerin werden, ich wollte Sportlehrerin werden.
Na, ist ja eine Lehrerin.
Ja, nur stand damals der Sport im Vordergrund und weniger das Lehren so. Und also mir hatte man immer gesagt, so, ich sei so künstlerisch begabt und sollte aber dann nicht Künstlerin werden, sondern so Vasen töpfern oder sowas, ne? Also Kunstgewerbe machen. Mhm. Das war außerhalb der Vorstellung, dass man Künstlerin ist, ne? Wie ich aufgewachsen bin. Ne? Da war es dann schon Kunstgewerbe. So, nichts gegen Kunstgewerbe, aber es war nicht mein Ding. Und ich war halt, ich hatte eine Operation in der Kniekehle, die, wo es lange hieß, ich darf nicht viel laufen und so. Und das habe ich gar nicht eingesehen und zum Glück und habe immer, wir haben gegenüber gewohnt, wo eine Turnhalle war und da habe ich die immer am Barren und vor allem an den Ringen schwingen gesehen und wollte das dann auch natürlich. Und habe dann durchgesetzt, ich habe mir dann 3 Weihnachten hintereinander nichts anderes gewünscht, als dass ich in Sportverein darf. Und dann durfte ich endlich, obwohl es hieß, ich muss dieses Knie schonen. Und das war genau das Falsche, ne? Das musste richtig bewegt werden. Und dann konnte ich das endlich machen und deswegen war ich sehr gut in Sport. Ne? Und das war, wir haben sehr beengt gewohnt und da kann man sich dann austoben. Darüber liefen dann auch meine Freundschaften. Ne? Man war immer in so einer Wettkampfgruppe oder so, das fand ich ganz toll, ist zusammen zelten gegangen, sowas halt.
Aber
das waren die 50er Jahre, ich meine, da gab es nichts.
Ja, ja, ne? Klar.
Und deswegen wollte ich dann Sportlehrerin werden wegen des Sports.
Hat dann aber trotzdem nicht geklappt.
Weil ich einen Meniskus hatte vom Skifahren.
Zu viel Sport.
Nein, das ist einfach blöd im Neuschnee stecken geblieben. So, ne? Ja, und das ging dann nicht und deswegen musste ich mich ganz schnell entscheiden und dann habe ich eine Ausbildung macht, die jetzt so einer Sozialpädagogin inzwischen entspricht.
Ne? Wobei das auch nicht ganz glatt
war. Auch wieder bei
lief.
Nonnen.
Genau. Ja, und sie sollten ihren Abschluss auch nicht bekommen. Was
genau.
Ist da passiert damals?
Ach je, das war, also es war halt auch wieder bei Nonnen, das lag an meiner Mutter. Die
aber
das
sie haben sich dann
wollte.
Immer gefügt, ja? Also sie haben schon gesagt.
Naja,
also
ich war da immer schon die Außenseiterin, ne? In diesen Zusammenhängen. Ich wüsste nicht, wie ich das machen gesollt hätte damals, ne? So dann eine andere Schule zu finden oder so, ne? Also für die Ausbildung so ganz schnell nach dem Meniskus. Dann habe ich das halt da gemacht. Ich habe dann auch bei Nonnen gewohnt und wir mussten zum Beispiel einen Aufsatz schreiben, wo es eigentlich darauf rausgelaufen ist, also über die Judenverfolgung im Dritten Reich und wo aus der Sicht unserer Lehrerin das so war, dass die Juden ja Christus ans Kreuz genagelt haben und deswegen daher kommt diese Judenverfolgung. Mhm. Also schlimmste antisemitische Grundlagen. Ne? Und das habe ich nicht geteilt und habe was anderes geschrieben natürlich. Ne? Mhm. Und dann haben sie gesagt, ich hätte nicht die nötige sittliche Reife, um Erzieherin zu sein. Ne? So. Und dann gab es so eine Arbeitsgemeinschaft Bürger im Staat. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube schon. Also so ein Zusammenschluss von Demokratinnen, die viel Vorträge halten dazu und so. Und an die habe ich mich dann gewandt. Und die haben das dann öffentlich gemacht und daraus einen Skandal gemacht. Und dann habe ich die Anerkennung gekriegt.
Also war das dann auch der Moment, wo Sie gedacht haben, ja, ich muss mich jetzt politisch ohnehin ein bisschen mehr engagieren, um Veränderungen zu bewirken?
Also dadurch bin ich in so eine andere Szene gekommen. Also da habe ich dann auch meinen späteren Mann, wofür ich dann wieder geschieden wurde, und so kennengelernt, die halt damals so die Speerspitze waren in Freiburg. Das war in Freiburg im Breisgau, von politisch denkenden Leuten. Ne? Das sind ganz bekannte Politiker aus diesem, also innen in dem Fall nicht, es waren alles Männer, hervorgegangen wie der Ehmke oder so, die dann nachher in der Bundesregierung auch waren, ne? Aus diesen Zusammenhängen. Da bin ich reingekommen und habe dann endlich mal Antworten gekriegt, ne? Und andere Diskussionen. Ne?
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Künstlerin Margit Zenki, die gelernte Kindergärtnerin ist und in München den ersten antiautoritären Kinderladen gegründet hat. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also die Kinderläden haben ja einen ganz schlechten Ruf, ne? Ich höre immer wieder Sendungen, wo Leute sich ausheulen, dass sie in einem Kinderladen waren.
Wobei man natürlich auch, glaube ich, sagen muss, es gibt nicht den Kinderladen. Eben. Da wurden nämlich ganz unterschiedliche Konzepte tatsächlich verfolgt. Ne?
Das ist es genau. Mhm. Ne? Also in Berlin habe ich mir welche angeguckt. Das war wirklich hart. Das waren halt Studierende, die dann da ihre Kinder da zusammengeschmissen haben. Und ja, da gab es wenig Anregungen. Das war eigentlich laissez-faire. Ne? Mhm. Und dann gab es aber in Frankfurt Frau Mitscherlich, ne, die ja Psychoanalytikerin war. Und das war natürlich da ganz anders. Und wir waren halt in München. Und ich hatte eigentlich schon eine Vorstellung, wie das sein sollte. Und dazu gekommen ist es natürlich, weil ich einen Sohn zu dem Zeitpunkt hatte, der so 3 oder 4 war. Muss ich mal nachrechnen. Mhm. Und ich wollte wieder studieren und hatte auch eine hatte auch einen Platz im Kindergarten für ihn. Und die Kindergärten waren, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute, das war reine Zucht und Ordnung und Dressur. Ne? Also, dass sie jetzt anders sind, liegt an den Kinderläden, weil wir es da anders entwickelt
haben. So Schlafzeiten, die da auch mit Gewalt dann
durchgesetzt worden sind. Das ist noch das Wenigste. Es war wirklich so, die Schuhe, die Vorderkante der Schuhspitzen musste genau, Millimeter genau in einer Richtung sein. Also lauter so Unsinn, den man wirklich nicht braucht im Leben. Und Carol, also mein Sohn damals, der hat das natürlich überhaupt nicht eingesehen, weil wenn ich von dem was verlangt habe, habe ich ihn entweder gebeten oder erklärt, warum was sein muss oder so. Der war nicht gewohnt zu gehorchen. Also damals war das wirklich Untertanenproduktion, die Kindergärten, ne? Kann man nicht anders nennen. Und nach 3 Tagen, wo er immer geschrien hat wie am Spieß, wenn ich ihn da gelassen habe, war klar, so es geht überhaupt nicht. Ne? Also weil Diskussionen helfen da auch nicht, haben da nicht geholfen mit den Kindergärtnerinnen. Und dann bin ich zum Republikanischen Club gegangen, weil ich gehört habe, das sind noch andere Frauen, die das gleiche Problem haben. Und da ging es damals nur um Emanzipation, noch nicht um Feminismus oder so, sondern Gleichberechtigung. Und wie kann ich mich überhaupt weiterentwickeln, wenn mein Kind nicht gut versorgt ist, ne? So darum. Und da hatten sich schon Eltern zusammengetan, um einen Kinderladen zu gründen, ne? Wo man dann selber bestimmt, wie es da abgehen soll. Und da bin ich dann dazugekommen und wurde dann, weil ich die Ausbildung hatte, die Bezugsperson. So hieß
und
es damals.
Und antiautoritär, also Sie haben gerade schon versucht, das so ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Also in Ihrem Sinne, man redet miteinander. Die Vorstellung ist natürlich auch immer, Kinder können machen, was sie wollen. So war das aber bei Ihnen nicht?
Die können das schon natürlich machen, was sie wollen, solange sie nicht andere niedermachen damit oder sie ja einschränken, ne? Also so.
Das heißt, wie haben Sie das dann reguliert?
Also zum Beispiel, ne, es gibt einen Brigitte-Artikel, da ist beschrieben, wie die Journalistin, die da die Erlaubnis der Eltern hatte, einen Artikel über den Kinderladen zu schreiben, erstmal von den Kindern gefesselt wurde, weil die diesen dauernden Besuch und Leute, die geguckt haben, ah, was machen die da, so dick hatten, dass sie die nicht da haben wollte. Und klar bin ich da nicht eingeschritten und habe mir das eine Weile wirklich angeguckt.
Da saß die Journalistin in der Ecke gefesselt.
Die war gefesselt, okay. Und wurde von einem Eichhörnchen, was so eine Puppe war, so an den Haaren so gezogen, so ein bisschen. Also nicht schlimm, aber so gezippelt. Und fand das gar nicht cool natürlich, wollte da raus. Und die Kinder haben halt gesagt, wir wollen dich nicht da haben, ne? Und nach einer Weile war klar, so geht das nicht weiter, ne? Und dann bin ich natürlich hingegangen, habe gesagt, hey, das geht so nicht. Eure Eltern wollten, dass sie da ist. Und worum es geht, ist, dass andere Leute auch erfahren, dass es anders geht. Ne? Mhm. Dass man so leben kann, wie ihr hier lebt. Dass man das so machen kann, wie wir hier das machen. Und wenn ihr das jetzt verhindert, erfährt das auch keiner so. Ne? Und also das muss aufhören. Und dann haben die nichts gesagt. Und dann habe ich scheinbar, ich habe das nachgelesen, gesagt, so jetzt stimmen wir mal ab. Soll sie losgemacht werden oder nicht? Dann hat keiner weiter was gesagt. Fanden sie nicht so interessant, ne? Die wollten sich da halt ausagieren, dass sie nicht dauernd beguckt werden wollten. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn hier keiner was sagt, dann bin ich jetzt los. Ne? So. Und dann wurde die natürlich beim Essen, haben sie alle ihr Apfelmus ihr abgegeben und so. Dann wurde die total nett behandelt. Ne? Das war so ein Statement, wir wollen eigentlich nicht dauernd Leute zum Begucken. Und so kann man ja mit Sachen dann umgehen. Ne? Da musste man eingreifen. Mhm. Aber meistens musste man nicht eingreifen. Ne? Die Kinder haben das dann schon selber geregelt.
Sie selbst haben in dieser Zeit in einer Kommune gewohnt oder zumindest für 5 Monate. Das war die berühmte Haifisch-Kommune. Mhm. Nun, nicht jeder, der vielleicht jünger ist, weiß, was das für eine Kommune war. Mhm. Wie haben Sie da miteinander gelebt?
Also erstmal, das ist München, ne? Mhm. Und in Schwabing, Gieseler Straße war das, und der Kinderladen war Königinstraße, also ganz nah. Und schöne Gegend, ne? Und die Haifischkommune war so angelegt an Andy Warhols Factory. Das war die Vorstellung, so wollen wir auch leben, ne? Also es waren eigentlich alles Künstler und Künstlerinnen, Fotografinnen, Filmemacherinnen und so. Und was der Kern war, wir teilen wirklich alles. Ne? Und das haben wir auch gemacht. Und das war wahnsinnig anstrengend natürlich auch, aber ich wollte das. Also wir haben ja im Kinderladen ganz andere Sachen vertreten, ne? Und schon, dass man alles teilt. Und da kann man nachher nicht anders leben zu Hause so. Ne? Also das sollte ja ineinander übergehen. Mhm. Und dann, also nach eben dieser Zeit, die anstrengend, aber auch sehr gut war, sehr konsequent, ist dann Langhans, also Rainer Langhans und Uschi Obermeier, davon haben Leute vielleicht schon mal gehört, ja. Aus der K1, also der ersten Kommune in Berlin, die überfallen worden war, glaube ich, von Rockern oder so, ne? Die kamen dann zu uns und wollten mit uns da leben, weil sie das Konzept gut fanden, Warhol-mäßig so. Und kaum waren die da, haben sie sich einen privaten Kühlschrank da hingestellt. Also ich nehme das jetzt als Bild.
Ja, ne?
Ich habe es auch damals als Bild genommen. Und da war für mich klar, das ist es nicht. Und ich bin da ausgezogen. Ne?
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Margit Zenki, die gerade erzählt hat, wie sie in München den ersten antiautoritären Kinderladen eröffnet hat. Und dann ist etwas, ja, aus meiner Sicht Krasses passiert. Sie haben nämlich eine Bank überfallen. Das bringt man erstmal nicht so richtig zusammen. Wie ist es dazu gekommen?
Wir brauchten Geld, ganz einfach. Es war ja nicht die Zeit, wo man Anträge stellen konnte oder so wie jetzt für Projekte oder sowas. Und also das war der eine Aspekt. Und der andere war, also wir haben ja niemand verletzt oder geschossen oder so.
Ja gut,
wir haben nur das Geld rausgeholt.
Ja, okay, aber ich meine,
das da eh nicht hingehört, aus unserer Sicht.
Okay, da kommen wir vielleicht dazu einem Punkt, weil wenn Sie sagen, wir brauchten Geld, da würde ich jetzt trotzdem, ich habe auch schon öfter mal Geld gebraucht in meinem Leben, aber wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, eine Bank zu überfallen.
Für politische Arbeit, also nicht für unser Leben. Mhm. Da haben wir schon immer alle für uns selber gesorgt.
Mhm. Und wenn Sie sagen, das Geld gehörte da nicht hin aus Ihrer Sicht, war das dann schon auch wie so ein politisches Statement?
Ja, damals hat man eigentlich gesagt, wir enteignen jetzt, ne, die Bank. So. Das gehörte halt zu dieser ganzen Zeit dazu, ne, dass man, also ganz persönlich war das dann so, man wollte auf keinen Fall zurück in so eine bürgerliche Welt. Ne?
Mhm.
Also mit den Kinderläden, da haben wir wirklich das Leben neu erfunden jeden Tag, ne? Mit Kindern geht das ja wahnsinnig schnell. Da kann man nicht warten, bis die älter sind. Das muss sofort passieren. Und das war dann natürlich die Folge auch im Erwachsenenleben, ne? Und wir haben damals gedacht, und das war natürlich ein Fehler, aber das war so, jetzt kommt die Revolution, wenn wir uns nur ordentlich anstrengen, und übermorgen ist alles anders, ne? Das haben wirklich alle gedacht.
Aber Sie sagen,
und in dem Zusammenhang ist es dann eine kleine Sache, eine Bank zu überfallen. So. Also ich finde das gar nicht so.
Wobei natürlich da auch ein gewisses Trauma für die Leute verbunden ist, die eben in der Bank arbeiten. Sie standen denen bewaffnet gegenüber, und damit muss man ja auch erstmal umgehen. Also einen gewissen Schaden haben sie damit schon angerichtet für die.
Das kann sein, ja. Das ist mir auch erst dann, wo ich die Gesichter gesehen habe, klar geworden. Mhm. Also da wir ja wussten, wir werden für Geld nicht schießen, ja, so. Und die das nicht wissen konnten in der Bank, ne? Sonst hätten sie uns das Geld ja auch nicht gegeben. Da war ich, also das, dass das wirklich ein Schock für die Leute ist, die da arbeiten und noch die da auch als Kunden und Kundinnen gerade da sind. Das ist mir erst, wo ich drin war in der Bank, dann aufgefallen an den Gesichtern. Vorher hat man sich das nicht so klar gemacht, würde ich sagen.
Und Sie hatten Komplizen. Einer war Rolf Gerhard Heißler. Der war später Mitglied der RAF, ist auch wegen der Ermordung von zwei niederländischen Zollbeamten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. So eine Entwicklung dann im Nachhinein mitzubekommen, was hat das mit Ihnen gemacht?
Also das ist ja auch nicht plötzlich passiert, ne? Also wir haben das da zusammen gemacht. Aber beim Prozess war es dann schon so, ich habe Aussagen gemacht, also nicht Aussagen zur Tat groß, sondern zu den Hintergründen, weil mir das wichtig war. Also wie Sie jetzt gefragt haben, kann man nicht für sich selber sorgen. Man muss doch keine Bank überfallen, wenn man kein Geld hat, sondern das hatte ja einen politischen Hintergrund. Und darüber wollte ich reden. Rolf Heißler hat nicht darüber geredet. Und das war schon klar, dass der einen anderen Weg hinterher gehen wird, ne? So. Und der hat dann am Schluss, also als dann die Urteile gefällt waren, als er abgeführt wurde, es lebe die RAF gerufen und die Faust gestreckt. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil da wollte ich nicht hin.
Warum?
Und das es waren verschiedene Entwicklungen. So, ich kann jetzt zu Rolf überhaupt nichts sagen, also will ich auch nicht.
Nee, aber warum haben Sie sich nicht weiter radikalisiert?
Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber für mich war was ganz Schlichtes klar. Ich werde niemanden töten, so. Und im Untergrund leben, das ist nicht mein Ding. Da kann man nicht mehr direkt handeln, da kann man nicht eingreifen. Da ist die meiste Zeit, dass man sich darauf konzentriert, dass man unentdeckt bleibt. Das raubt total viel Energien. Also in so ein direktes Leben kann man da nicht eingreifen. Und das ist mir total wichtig. Ich wollte genau so weiterarbeiten, wie ich vorher gearbeitet habe. Eben, und habe das ja dann auch gemacht. Aber und das war für mich der Grund, ne, warum ich der Hauptgrund, warum ich gar nichts anders überlegt habe. Ne, so.
Weiterarbeiten ging natürlich erstmal nicht, denn Sie saßen im Gefängnis.
Ja, so 5 Jahre etwa.
Und vor allen Dingen erstmal in Isolationshaft.
Warum? 2 Jahre in Isolationshaft,
warum?
Weil sie alle, die aus politischen Gründen was gemacht hatten, haben sie erstmal erstmal in Isolationshaft gesteckt.
Was war das dann für eine Erfahrung für Sie?
Also,
was hat das bedeutet, Isolationshaft?
Das bedeutet, man sieht und hört niemand. Ne? Also, man hat einmal im Monat Besuch, also und von Verwandten oder sowas. Und die Lektüre wurde sowieso zensiert und ich habe dann Böll gelesen oder so, ne? Weil ich die anderen Sachen gar nicht gekriegt habe. Und man ist richtig alleine. Also von Ulrike Meinhof gibt es da ein sehr schönes Gedicht dazu, wo sie das beschreibt. Ne? Mhm. Wo man dann irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, was real ist und nicht in der Fantasie. Weil man überlebt es ja nur, indem man sich dauernd ein Leben vorstellt. Also man denkt sich dann dauernd was aus, wo man gerade wäre, was man gerade tun würde. Ne? Und das verschwimmt dann schon, was ist real und nicht. Ne? Bin ich jetzt verrückt oder ist es die Anstalt, also die Regeln und so? Man kann das kaum mehr unterscheiden. Ja, aber wenn man darauf, ich war nicht auf Isolationshaft gefasst, aber ich war darauf gefasst, in das Gefängnis zu kommen. Und dann kann man das schon gut überleben.
Uns läuft die Zeit leider.
Zwei Jahre.
Ja, uns, ja, aber zwei Jahre gerade.
Was ich dringend sagen möchte, ist, nachher, wie ich mit den anderen Gefangenen zusammenkam, so, da will man natürlich nicht hin und nie wieder und sowas, aber da habe ich Frauen kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Das ist ja auch eine Klassenfrage zum Teil. Ne? Und das war toll und ich bin mit welchen immer noch befreundet aus dieser Zeit. Und das war es dann wert, ja. Das habe ich aus dem Knast dann rausgezogen.
Und auch das dann versucht, in ihrer Kunst umzusetzen?
Also es spielt natürlich alles mit, aber so eins zu eins könnte ich das nicht sagen. Ne? Aber ich kann schon andere Leute noch mal verstehen, als es meine Kolleginnen vielleicht tun oder so. Und mich in die reindenken. So.
Perspektivwechsel, was wir hier auch immer versuchen mit dieser Sendung im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Die Künstlerin Margit Zenki war heute Vormittag mein Gast. Bei ihren Projekten versucht sie immer, viele Menschen zu beteiligen, Wünsche und Ideen zu verwirklichen. Aktuell zum Beispiel bei der Gestaltung vom äußeren Park des Museums Moosbroich in Leverkusen. Ich darf verraten, und vielleicht hat jemand auch mitgerechnet, also Jahrgang 42, Sie sind über 80 Jahre alt. Woran liegt es eigentlich, dass Sie nicht müde werden und immer neue kreative Ideen entwickeln?
Das kann ich natürlich nicht sagen, keine Ahnung. Aber es geht ja darum, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann, ne? Jeweils. Und bei diesen Projekten hat man wenigstens die Möglichkeit, an einer Stelle mal was zu verändern. Und bei diesen ganzen Beteiligungsverfahren, wo ja immer bessere Ergebnisse rauskommen als ohne, würde ich jetzt mal behaupten, geht es ja immer darum, auch, also im wie könnte man anders leben? Ne? Darum geht es ja immer, auch da. Ne? Und das ist ja die Linie, die sich so durchzieht, denke ich, durch mein Leben.
Und Kunst ist im Prinzip für Sie jetzt mittlerweile die beste Form, das auszuprobieren, verschiedene Modelle.
Das hat mich immer interessiert. Ne? Also ich und ja, mit künstlerischen Mitteln was verändern.
Margit Zenki, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiter viel Energie. Danke Ihnen für das Gespräch heute Vormittag.
Ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.